glaube, was wirklich genial an der persischen Kunst und Kultur ist, dass also das Beispiel aus der Achämenidenzeit, also wir reden hier 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus, die Perser haben es geschafft, einen ganz eigenständigen Stil zu entwickeln und gleichzeitig ganz unterschiedliche Einflüsse, kulturelle und künstlerische Einflüsse, zu vereinen. Und das ist eine absolut großartige Idee und eigentlich heute auch noch so zeitgemäß. Also verschiedene Kulturen und Künste, also von ihnen zu lernen und sie zu einer großen Kunst und Kultur zu verschmelzen. Also das ist ja eigentlich so die Idee von einer ja, diversen auch Gesellschaft, einer diversen Kunst und Kultur. Und ich glaube, Diversität spielt im Iran seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle.
Zuerst einmal hallo zurück. Endlich gibt es wieder Zenit-Podcast-Folgen. Mein letztes Jahr war ja ziemlich verrückt. Einige haben es sicherlich mitbekommen und viele von euch haben mich ja auch danach gefragt, gewartet und jetzt geht es endlich wieder los. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und es gibt natürlich nichts Besseres, als eine lange Podcast-Pause mit einem ja, ordentlichen Paukenschlag zu beenden, nämlich mit einem wahnsinnig spannenden Gast. Und das ist heute Anahita Sadiri. Hallo Anahita.
Hi Aline.
Anahita ist 1988, wir sind selber Jahrgang, check, in Teheran geboren und in Berlin aufgewachsen. Sie hat mit 26 Jahren, ich hoffe, das ist richtig, ihre erste Galerie gegründet und präsentiert bei Anahita Arts of Asia seitdem antike Kunst des vorder- und ostasiatischen Kulturraums. Nur 2 Jahre später folgt Anahita Contemporary, ein Ort für zeitgenössische Kunst. Und mitten in der Corona-Pandemie 2020, da hast du mit 3 weiteren Berliner Galeristen den Artspace Studio 4 Berlin eröffnet. Mhm. Ist das so ein Showroom, oder?
Ja, genau, so ein Showroom, eine Galerie.
Du vereinst antike und zeitgenössische Kunst und setzt dich für Diversität in der Kunstbranche ein. Also das heißt, du bist eigentlich nicht nur Galeristin, sondern auch Aktivistin, Geschäftsfrau, Künstlerin, Autorin. Und für deine neue Ausstellung She Rose, die Nomadinnen Persiens, ich habe es nämlich gesehen, als ich zu dir gekommen bin an deiner Galerie, da stand das auch so schön, hast du dich als, also das habe ich gelesen, als Urenkelin eines persischen Nomadenfürstens nun auf Spurensuche begeben. Mhm. Du stammst von persischen Nomadenfürsten ab. Wie geil ist das denn?
Ja, es ist vielleicht die persönlichste Ausstellung, die ich je gemacht habe. Mich auch so zu öffnen und meine Familiengeschichte zu verarbeiten mit der Ausstellung. Aber ja, also väterlicherseits war mein Urgroßvater ein persischer Nomadenfürst aus der Region Fars, also in der Nähe von Persepolis, Shiraz. Die Region Neris. Nach dieser Region hat auch mein Vater sich dann benannt. Sein Künstlername lautet Neris. Und ja, She Rose stellt diese unbekannten Nomadinnen Persiens. Mein Vater, also seine Familie väterlicherseits, ja, aber mein Vater ist aus Teheran. Teheran geboren, genauso wie meine Mutter und ich auch. Und ja, aber mein Vater hat vor 40 Jahren, also 1980, ein Jahr mit den Kaschgäu-Nomadinnen gelebt und sie dort von ihrem Sommer zum Wintercamp begleitet. Und in der Ausstellung zeige ich eben auch Fotomaterial und Arbeiten, die in dieser Zeit von meinem Vater erworben wurden und jetzt in dieser Ausstellung erstmalig öffentlich gezeigt werden. Und in dieser Wunderkammer zeigen wir eben diese wunderbaren alten Fotos von den Nomaden, Nomadinnen. Und das sind echt so großartige Bilder. Mhm. Die müsste man eigentlich ganz groß aufziehen und in einer großen Fotoausstellung zeigen. Also mit einer großartigen Kulisse, dieses große Schwarzzelt vor Persepolis. Und dann siehst du diese tollen Frauen ja, vor den Zelten stehend. Also wie Göttinnen.
Ja. Ja, weil du gerade Persepolis erwähnst, du weißt ja, in diesem Podcast wollen wir ja auch viel über dieses Land reden, soweit es geht und mit dem, was du kennst, aufgewachsen bist vielleicht auch oder so noch in Erinnerung hast. Natürlich können wir viel über die Kunstbranche hier auch in Deutschland reden und so weiter, aber bei Persepolis finde ich jetzt spannend, weil ich selber mal vor 5 Jahren im Iran war und mich noch daran erinnern kann, einfach nur schon allein, weil es furchtbar heiß war an dem Tag. Aber wie oft bist du im Iran oder woran kannst du dich auch so erinnern, wenn du da warst?
Also ich war jetzt seit der Pandemie leider nicht mehr im Iran, aber in meiner Kindheit war ich relativ häufig dort, also jedes Jahr und seitdem auch eigentlich jedes Jahr oder alle 2 Jahre spätestens, 2, 3, manchmal sogar 4 Wochen und habe dort immer Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meinen Großeltern, meinen Tanten, Onkeln, Cousinen. Und genau, Lukas, mein Freund, der war vor 4 Jahren auch im Iran, dann 3 Monate. Und wir haben dann dort auch Zeit zusammen verbracht. Das war auch sehr schön.
Ja. Und was machst du als erstes, wenn du dort ankommst?
Oh, erstmal ankommen. Erstmal ankommen, erstmal dieses Gefühl, zu Hause zu sein bei meiner Großmutter, das so richtig aufzunehmen. Und das ist immer so ein bittersüßer Schmerz fast schon. Also das
Warum?
Es ist irgendwie, man ist immer, also ich bin immer relativ überwältigt, wenn ich dort bin, weil man immer mit so viel Gefühl willkommen geheißen wird und dieses Gefühl, wieder so vereint zu sein und mit der Familie zu sein, fast schon überwältigt. Und das sind immer, es gibt immer Freudentränen, es gibt immer große Feste in den ersten Tagen, die Familie kommt zu Besuch. Es ist einfach sehr, sehr emotional. Und komischerweise hat man auch immer gleich am Anfang so ein Gefühl, ach, bald ist es aber auch schon wieder vorbei und bald geht es wieder nach Hause, nach Berlin. Und ja, ich weiß nicht, also so diese Vorfreude und dieser Abschiedsschmerz, der existiert irgendwie immer so parallel nebeneinander. Und das habe ich irgendwie nur im Iran, wenn ich dort bin zu Besuch, sonst nirgendwo eigentlich auf der Welt.
Hast du eine große Familie dort?
Ja, schon. Aber mittlerweile sind auch sehr viele im Ausland, also viele in Amerika, in England, Skandinavien, also in Europa auch mittlerweile viel. Aber ja, im Sommer sind natürlich dann viele auch wieder im Iran und dann gibt es viele größere Familienfeste, wo sich dann alle treffen. Und genau.
Und deine Großmutter, ist die auch so eine Shiro?
Oh ja, also meine Großmutter ist eine der wichtigsten Figuren so für mich und auch so mit dem Älterwerden wird auch unsere Beziehung irgendwie immer schöner und irgendwie tiefer und wir skypen auch relativ häufig und auch wenn es nur so ein paar Takte sind, die wir sprechen und uns irgendwie auch nur anschauen und anlächeln, ich schöpfe daraus ganz viel Kraft und sie ist eine absolute Shiros.
Ja, du kannst Persisch, oder?
Ja.
Oder Farsi?
Aber nicht, also ich würde sagen eher basic, also Street
Credibility. So wie ich mit meinem Libanesisch, du kannst fließend,
also Straßen. Kein Hochpersisch, kein Vergleich zu meinem Deutsch oder Englisch, würde ich sagen, aber ja, ich habe schon oft überlegt, ob ich nicht nochmal irgendwie so einen Persischkurs machen sollte, aber doch, klar, ich spreche Persisch.
Ich fand Persisch immer, ich konnte das damals in der Uni, als ich Arabistik studiert habe, konnte ich das wählen, theoretisch Persisch, Türkisch oder Indonesisch. Ich habe mich dann für Türkisch entschieden, muss ich dazu sagen. Aber Persisch, weil ich auch einige Freunde habe, es klingt im Vergleich zu Arabisch immer so schön weich. Ne?
Ja,
so sehr,
es ist eine melodische Sprache,
genau.
Hat eigentlich einen sehr, sehr weichen Klang, also ist überhaupt eine sehr klangvolle Sprache. Und wenn man sich so ein bisschen mit der Sprache beschäftigt, will man natürlich die Sprache immer besser und besser auch beherrschen, um auch dann die Literatur in Originalsprache zu lesen beispielsweise und nicht nur die Übersetzung. Ja. Also ich mache ja auch so Persian Poetry Nights in der Galerie und dann rezitiere ich dann persische Lyrik, aber vorwiegend eben auf Deutsch oder Englisch und ab und zu dann mal auch auf Persisch, aber die Persischen muss ich dann umso mehr üben, auf jeden Fall, weil es ist ja auch eine Kunst für sich, persische Lyrik in der Originalsprache zu rezitieren und ja, das sind dann so Momente, wo ich dann Hochpersisch beherrschen möchte.
Schön vorher lange geübt, genau.
Ja.
Ich habe auch gelesen, genau, weil du es gerade sagst, persische Lyrik oder persische Geschichten, Märchen. Ich habe irgendwo gelesen in einem Interview, wo du von einem Königsbuch sprichst. Was
Das
ist das?
Schahnameh, das ist ja die Odyssee der Perser, wenn man so will. Also das große, ein großer Epos, das ist eines der ja, bekanntesten literarischen Werke. Das beginnt mit den alten mythischen Geschichten, in denen auch diese großen Heldenfiguren aufkommen und alten Könige und Königinnen, Prinzessinnen. Und dann geht es, ist es eigentlich wie so eine Kulturgeschichte. Dann kommt auch die islamische Zeit mit den unterschiedlichen Dynastien. Ja, also Schachname ist das Buch der Perser, wenn man so will. Ja.
Und bist du damit groß geworden? Also ist das, hat das, weiß ich nicht, haben das deine Eltern, dein Vater dir irgendwie auch vorgelesen oder? Oder bist du dazu gekommen,
sag ich jetzt? Ich glaube, eigentlich fast alle Perser wachsen mit persischer Literatur auf und Schahnameh haben eigentlich, man sagt ja auch so, den Divan von Hafiz haben fast alle Perser zu Hause, neben dem Koran. Aber Schahnameh sicherlich als drittes, würde ich sagen.
Und was ist deine liebste Geschichte?
Da gibt es viele. Also ich muss gestehen, mein Vater hat mir sehr viele Geschichten von Rustam erzählt. Das ist so der Herkules, Superhero. Also ich habe ihn mir immer als Supertypen, richtig attraktiven, schönen Mann auch natürlich vorgestellt, den ich dann später heiraten werde.
Ah, ja.
Natürlich. Also mein Vater hat oft so Geschichten erzählt mit, ja, mit Heldenfiguren und ich war immer in diesen Geschichten auch irgendwie in so einer Hauptrolle und war dann irgendwie mit den Heldenfiguren vermählt oder befreundet und wir waren dann gemeinsam auf Abenteuern. Also das war auf jeden Fall seine pädagogische.
Und ist was draus geworden?
Ja, das war sein Ziel, glaube ich. Aber ja, er hat mit den Konsequenzen dann auch nicht so gerechnet wahrscheinlich.
Welche jetzt?
Ja, ich glaube, das ist so ein Phänomen. Man will irgendwie starke Frauen sehen oder sie irgendwie ja, heranziehen. Und wenn man dann mit einer starken Frau zusammenlebt, dann gibt es natürlich Konsequenzen, die dann vielleicht doch etwas schwierig sind, so für den einen oder anderen. Also um jetzt auch nochmal auf Shiros zurückzukommen, mein Vater hat auch immer schon so von den starken Frauenfiguren in seinem Leben erzählt. Seine Mutter, die Nomadinnen, mit denen der auch gelebt hat und oder auch so Figuren wie Farrukh Farrukhzad, so eine ganz wichtige moderne Figur moderner iranischer Lyrik. Aber das waren natürlich auch sehr, ja, sehr spezielle Figuren, sehr tragische Figuren. Und die Zeit war vielleicht auch für so jemanden wie Farrukh zu, ja, nicht reif. Und ja, ich glaube, diese Bewunderung, die für starke Frauen da ist, so im iranischen Raum, ist auf jeden Fall immer großes Thema. Aber sich damit dann doch so wirklich auseinanderzusetzen, fällt dann, glaube ich, vielen schwer. Aber ja, das ist irgendwie auch so ein großes Thema für sich. Aber du weißt sicherlich, wovon ich spreche, oder?
Ja, ich glaube generell, dass, also ich merke es ja auch in der arabischen Kunst oder generell oder Geschichte, Politik, was auch immer, dass natürlich gerade, wenn du hier in Deutschland davon sprichst und ich glaube, wir beide, oder auch weil du hier in Deutschland aufgewachsen bist und ich ja auch, dass man natürlich so zwischen diesen Welten wandelt und uns das vielleicht auch, würde ich jetzt mal sagen, einfach fällt und auch so selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
Ja.
Und man das aber immer in Frage gestellt bekommt und auch immer die Frage, wo fühlst du dich eigentlich beheimatet oder was ist deine Identität? Und ich am Ende denke so, warum muss ich das jetzt eigentlich beantworten? Warum muss ich mich für eine Seite entscheiden? Ist vielleicht auch sowas in der Richtung.
Ja, so einfach empfinde ich das gar nicht, aber eher so sehr natürlich. Und das ist uns auf jeden Fall eher natürlicher fällt sicherlich, weil wir das so von Kind auf gar nicht anders gewohnt sind. Aber ja, also jetzt auch mit der Ausstellung, ich zeige die Sammlung meines Vaters, aber ich kuratiere diese Ausstellung nach meinen Vorstellungen. Und dadurch, dass mein Vater natürlich über 35 Jahre auch Galerist und Kunsthändler, Sammler ist und seine ganz eigene Vorstellung hat, wie Dinge sind und wie Dinge zu sein haben und ich natürlich mit meinen neuen Ideen da komme, gibt es natürlich immer wieder auch
Beef. Konflikt zwischen euch.
Ja, ich glaube, das ist etwas, was auch wahrscheinlich viele Frauen auch kennen, also die dann irgendwie ihren eigenen Weg gehen und ihren eigenen Kopf auch durchsetzen wollen und die starken Frauen sein wollen, die auch immer in der Familie
so respektiert und so eigentlich so verankert sind. Und wenn es so, weißt du, wenn man von iranischen Frauen spricht, dann ist es irgendwie immer so selbstverständlich zu sagen, die iranischen Frauen sind selbstbewusst, sie sind, es gibt iranische Frauenrichterinnen und Anwältinnen und weißt du, also Frauenrechtlerinnen, Menschenrechtlerinnen und das ist ganz anders als in Saudi-Arabien jetzt beispielsweise. Ja. So, es ist immer so dieses Selbstverständnis der starken Frauen. Und bei den nomadischen Familien sind es ja auch matriarchalische Gesellschaften, also so die Frau im Vordergrund und also damit geht einfach so viel einher. Also die Frauen, die den Zugang zur spirituellen Welt haben, die das Wissen haben, die Empfängerin von Kreativität und also all das, das ist natürlich ja unglaublich mächtig und also das irgendwie auch dann nach außen zu zeigen und das irgendwie auch so zu leben und so zu verinnerlichen, aber das ist nicht so einfach.
Ja. Also. Aber was du gerade sagst mit den starken Frauen, also ich weiß nicht, ich habe manchmal nicht nur, ja, ich hab oft das Gefühl, gerade hier in Deutschland, also es bezieht sich auch auf arabische Frauen, dass die eigentlich eher unter hier im westlichen Land oder in den westlichen Ländern ja eher nicht so immer als stark bezeichnet werden, weil man natürlich so ein gewisses Bild vom Iran hat beispielsweise. Also du sprichst es natürlich jetzt für dich selbstverständlich aus und ich kann das auch total nachvollziehen, weil ich glaube, dass es vielen gar nicht so bewusst, wie selbstbewusst oder wie viel Macht, wenn man so will, ja eigentlich doch von den Frauen auch ausgeht, gerade auch im Iran. Das habe ich auch gemerkt, als ich dort war. Aber wie würdest du sagen, also ich sag mal ganz eine saloppe Frage, wie selbstbewusst oder was ist die iranische Frau?
Ja, wobei, also ja, klar.
Wenn man das mal so pauschalisieren könnte.
Ja, die iranische Frau ist sehr vielseitig und sehr widersprüchlich. Es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, diese Frage, glaube ich, zu beantworten. Aber es ist ganz interessant, dass, wie du auch gerade ganz gut beobachtet hast, man selbst nimmt Dinge ganz anders wahr. Natürlich, wenn man sich ganz anders damit irgendwie auseinandersetzt und immer das Gefühl hat, bestimmte Dinge und Fakten immer irgendwie so auf den Tisch zu legen. Und auf der anderen Seite irgendwie für eine Gerechtigkeit kämpft, ein gewisses Bild gerade zu rücken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Menschen, die in den Iran reisen und wirklich auch mit Iraner, Iranerinnen zu tun haben, oft ein ganz, ja, also ein viel differenzierteres Bild dann erlangen und eine ganz andere Darstellung dann vom Iran auch dann teilen mit ihrem Umfeld und so weiter und so fort, als diejenigen, die das Bild nur so aus den westlichen Medien kennen und denken, es gäbe auch keinen Unterschied zwischen den Frauen in Saudi-Arabien oder im Iran. Also aber ja, die iranische Frau, also die iranische Frau, um auch nochmal auf das Königsbuch zu sprechen zu bekommen, ist ganz spannend. Also wenn man sich so auch die iranische Geschichte anschaut, das ist ja eine wahnsinnig lebendige, dynamische Geschichte. Also wer den Iran verstehen will, der muss nicht nur die letzten 100, 200 Jahre sich anschauen, sondern wirklich die letzten, wenn man so will, 3000 Jahre, um zu verstehen, was da eigentlich alles so passiert ist und was es für auch wirklich tragische Momente gab, wie unglaublich kompliziert eigentlich die Geschichte des Irans ist. Und ich glaube, dieses tragische Element ist auch etwas, was so als ja vielleicht auch Inspirationsquelle so für die Iraner, für dieses Selbstverständnis der iranischen iranischen Kultur und iranischen Identität eine wichtige Rolle spielt. Also auch so für die Frauen. Es gibt so viele starke Frauen mit starken, wirklich starke Persönlichkeiten, aber die sich natürlich richtig durchsetzen müssen und gegen so viele Hürden zu kämpfen haben und die immer wieder versucht werden einzudämmen und das ist eine große Tragik, also in itself, so, weißt du, und damit irgendwie so zu leben und das, also irgendwie darin irgendwie so einen Sinn zu finden, das finde ich so die große Hürde. Aber ich glaube, dass so die Leidenschaft und die Melancholie auf jeden Fall etwas ist, womit ich iranische Frauen sehr stark, beschreiben würde, ein Hang zu, ja, auch so einer ganz großen Wärme natürlich. Also man spricht ja auch immer so von dieser iranischen Gastfreundschaft und da ist, glaube ich, sehr viel zu sehen, also sehr viel auch zu finden. Also die familiären Strukturen, wie viel wirklich Liebe und Liebe in all seinem, in seiner Schönheit, aber auch in all seinem Schmerz und in seinem Druck auch so innerhalb iranischer Familien so lastet und iranische Familien ausmacht, dann auch so der Hang zu Literatur, Musik, Kunst. Also wir haben ja auch aktuell eine großartige Ausstellung laufen in der James Simon Galerie, 5000 Jahre Kunst und Kultur aus dem Iran. Also das muss man sich vorstellen, 5000 Jahre, und du schaust dir Objekte an, die im 3. Jahrtausend vor Christus produziert wurden, die sind einfach einzigartig in ihrer Aussagekraft, in ihrer Power. Also das waren wirklich unglaublich spannende Kulturen, sehr, sehr mysteriös. Also ich glaube, dieses mysteriöse Element auch so bei iranischen Frauen wahrscheinlich auch, natürlich. Also dieses etwas, was man nicht so leicht bestimmen kann, etwas, eine Identität, die von Widersprüchen geprägt ist, von diesem Zwischenraum, der ja auch so spannend ist. Also du hast es ja vorhin angesprochen, dieser Zwischenraum ist für uns das Zuhause. Und in diesem Zwischenraum passiert so viel, und aus diesem Zwischenraum schöpfen wir so viel Kraft, und er ist eigentlich ein selbstverständlicher Teil unserer Identität und auch der deutschen Kultur mittlerweile geworden, weil sich so viele Menschen mit Migrationshintergrund und die eben zwischen diesen Welten wandeln, einen ganz neuen Raum geschaffen haben, der unterschiedliche Eigenschaften vereint und aber auch diese Widersprüchlichkeit oder diese Vielseitigkeit irgendwie neu verortet und neu prägt. Und es ist noch sehr viel natürlich so im Entstehen, aber ich glaube, dieser Zwischenraum macht sehr viel aus. Also ich glaube, iranische Frauen sind irgendwie selbstbewusst, aber sie lieben natürlich auch bestimmte Momente, in denen man einfach so sich öffnet und so emotional sein kann, genau.
Das hat mir mein persischer Freund erzählt, dass iranische Frauen sehr, sehr emotional sein können, sehr dramatisch.
Ja, sehr dramatisch, ja, weil sie wollen doch alle das Drama, wollen sie es nicht?
Ja. Aber das, ich meine, wer ist das nicht?
Genau.
Ne? Also, das gibt es auch bei Männern, ne?
Absolut.
Aber es ist lustig, dass du es sagst, weil ich kann mich auch erinnern, oder anders gesagt, weil du es jetzt angesprochen hattest mit diesen 5000 Jahre vor Christus und so weiter und wie viel Einfluss dann diese persische Kultur, Kunst auch auf andere Völker hat. Also beispielsweise hat ja die persische Kunst oder persische Kultur ja auch einen enormen Einfluss auf die arabische gehabt. Mhm. Und du sagst es ja auch, dass die sehr emotional ist, dramatisch, leidenschaftlich, auch sehr blumig. Ich finde, das merkt man auch eben an, als ich im Iran war, auch mir eine Schriftstellerin dort mal erzählt, dass einfach dieses Ausschmücken von Situationen einfach mit Wörtern irgendwie sehr, sehr persisch sei, offenbar. Mhm. Ich will das jetzt auch nicht so oft, so, das gibt's nur dort, aber das ist, aber du weißt, was ich meine. Und dass das einen enormen Einfluss auch auf die Nachbarländer hat. Also ich weiß nicht, wie sehr du dich da so mit auskennst, aber was ist so das Besondere oder das Einzigartige an der persischen Kultur oder Kunst, vielleicht auch Kunst, weil wir ja nun mal auch viel über Kunst reden, und was sozusagen vielleicht auch einen großen Impact auf die ganze Welt hatte?
Ich glaube, was wirklich genial an der persischen Kunst und Kultur ist, dass also das Beispiel aus der Achämenidenzeit, also wir reden hier 5. bis 3. Jahrhundert vor Christus, die Perser haben es geschafft, einen ganz eigenständigen Stil zu entwickeln und gleichzeitig ganz unterschiedliche Einflüsse, kulturelle und künstlerische Einflüsse, zu vereinen. Und das ist eine absolut großartige Idee und eigentlich heute auch noch so zeitgemäß. Also verschiedene Kulturen und Künste, also von ihnen zu lernen und sie zu einer großen Kunst und Kultur zu verschmelzen. Also das ist ja eigentlich so die Idee von einer diversen auch Gesellschaft, einer diversen Kunst und Kultur. Und ich glaube, Diversität spielt im Iran seit Jahrtausenden eine wichtige Rolle. Und der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Also verschiedene Kulturen haben schon immer dort auch nebeneinander existiert und man hat voneinander gelernt. Also auch unterhalb der Religionen, also die altiranischen Religionen, Judentum, dann Mazdaismus. Also es gab so viele unterschiedliche Strömungen, dann kam der Islam, du hast die arabische Kultur angesprochen, die persische Kultur ist natürlich viel älter, sie hat ihre ganz eigene Kultur und Künste und Architektur, all das schon über Jahrtausende entwickelt und hat natürlich dieses Erbe dann mit in die islamische Periode einfließen lassen. Und da gibt es natürlich ganz, ganz interessante Einflüsse, die einfach so sichtbar sind in der frühen islamischen Kunst Persiens. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch immer wieder so zu unterstreichen, dass die iranische Kultur nicht erst seit Mohammed da ist. Das ist totaler Quatsch, nicht wahr? Und dass eigentlich so diese Antike, diese altiranischen Religionen und Kulturen auch noch heute eigentlich so viel, in so viel Wissen und Weisheit uns noch mitzuteilen haben, wenn wir nur hinschauen. Und ich habe vorhin die matriarchalen, nomadischen Gesellschaften erwähnt. Also der Iran ist ja auch ein Land von Nomaden, Nomadinnen. Und da haben die Frauen das Sagen. So, und das muss man sich einfach mal überlegen. Also was steckt da eigentlich dahinter? Also es ist genau wie im Königsbuch. Früher waren die Frauen, sagen, in diesen alten mythischen Geschichten hast du ganz starke Frauenfiguren. Und dann kommt die islamische Zeit und dann ändert sich das. Und da ändern sich diese Beziehungen. Und dann erscheint irgendwie ein Frauentypus, der etwas dann auch von den Männern dominiert wird. Aber so dieser Tanz, dieses ja sehr wechselhafte, dieses dynamische ist, glaube ich, etwas, was der iranischen Kultur einfach sehr, sehr, sehr nah ist. Und das ist etwas, was wahrscheinlich viele dann nicht so, auch nicht nachvollziehen können, weil es eben nicht so eine klare Linie gibt, sondern eben ein sehr wechselhaft, aber bestimmte Gesetzmäßigkeiten kann man da darin schon erkennen. Und
Und hast du eine von diesen tausenden von Jahren Kunstgeschichte Persiens, hast du da eine Lieblingsepoche?
Ja, also ich habe das auch im Hinblick auf die aktuelle Ausstellung 5000 Jahre Kultur und Kunst Irans. Also ich finde absolut die vorislamische Kunst absolut faszinierend. Also das sind Dinge, also man hat bestimmte Figuren in Chloritstein beispielsweise mit Skorpionen und also so Menschen mit, also wirklich so halb Mensch, halb Gott, also so diese Verbindung auch von irdischer und mythischen Wesen, also immer diese Verbindung von Erde und Himmel, also dieses dualistische Prinzip, was ja auch der iranischen Kultur eigentlich so inhärent ist, also das Prinzip des Zoroastrismus, also von Gut und Böse, also Yin und Yang, wenn du so willst, also dieses wirklich dieses Widersprüchliche, und das hast du dann in diesen alten Figuren so vereint, also es ist einzigartig, also mir sind nicht andere Objekte aus anderen Kulturen bekannt, die einen ähnlichen Stil und ähnliche Themen in dieser Art und Weise präsentieren. Und ja, also diese Skorpionmenschen, wenn man so will, haben mich schon fasziniert. Also ich muss dazu sagen, ich bin selbst auch Skorpion. Und Skorpione waren nicht ohne Grund auch in Europa über Jahrhunderte lang das mysteriöseste Sternzeichen. Also ja, ich finde das auf jeden Fall faszinierend. Also
vielleicht kannst du kurz, weil du es angesprochen hast, den Zoroastrismus ganz kurz, was das ist, nur für die Leute, die vielleicht...
Ja, das kennen. Ist eigentlich die erste monotheistische Religion, wenn man so will, mit Ahura Mazda als Gottfigur, und Anahita ist ja auch eine altiranische Gottheit aus dem altpersischen, altzoroastrischen Götterpantheon, die einzige weibliche Göttin. Und also Ahriman war sozusagen der Gegenspieler, der Teufel, wenn man so will, das Böse. Und heute leben in Yazd die meisten Zoroastrier im Iran, und es gibt in Indien, in Mumbai, eine große Pass-Community, genau. Und bei den Zoroastriern sind die Elemente heilig, nicht? Weil da werden die Elemente getrennt, und in den zoroastrischen Tempeln, dort lodert auch das ewige Feuer, also die Reinheit der Elemente, und das ist auch faszinierend, finde ich.
Ja, ich kann mich noch erinnern, ich war nämlich damals auch in Yazd an diesen, die stehen so, also das war so, glaube ich, ein oder zwei dieser Tempel, die irgendwie gefühlt nicht aussahen wie Tempel, sondern eher so wie, oder ich weiß nicht, vielleicht verwechsel ich
auch oder gerade. Türme auch, diese Türme, Türme, genau.
Wo du so hochlaufen kannst und oben ist so ein freier Platz, wo, glaube ich, auch die Toten da hingelegt werden und von Raben aufgefressen werden.
Und das hängt, das hängt damit zusammen, dass sozusagen der Tote, der Körper nicht die Erde als Element auch verschmutzen soll und daher sozusagen unter freiem Himmel dann verwest und dann werden die Knochen in eine Truhe getan und also das ist eine ganz alte Idee, aber diese dann wiederum in die Berge, in die Gesteine sozusagen ruhen zu lassen. Also das finde ich auch ganz interessant. Im Iran gibt es ja diese wunderbaren Gebirgsketten auch, das Zagros-Gebirge und also diese Allgegenwärtigkeit der Gebirge und Berge und die Vorstellung, dass dort so diese Reinheit und die Quelle von auch Kreativität und Reinheit herrscht. Das finde ich einfach total spannend. Ja. Aber das sind die Zoroastrier, die Geschichte der Zoroastrier.
Genau, also diese Türme fand ich auch sehr faszinierend, weil die natürlich auch so riesen Türme wuchtig aussahen.
Total.
So mitten in der Wüste oder in so einer Freifläche. Und,
ist ja auch die Wüstenstadt, wunderbaren Wüstenarchitektur. So sprach Zarathustra, das kennt man natürlich, ist in Europa sehr bekannt geworden, dann der Zoroastrismus durch diese Neuentdeckung altiranischer Religionen und Kulturen. Mhm. Also Nietzsche war eine wichtige Figur. Aber ganz spannend eben so die erste monotheistische Religion, die eben viele verschiedene Einflüsse so vereint hat damals. Also ganz spannend, also auch sowohl vom Judentum. Dann gab es diesen visionären Propheten Mazda. Und also es gibt so viele unterschiedliche. Es ist wirklich auch so eine sehr, wenn man so will, so eine sehr diverse Religion und Kultur. Mhm. Ja.
Aber das ist ja auch ganz schön, wenn man das so sagt, dass der Iran, die Geschichte sehr divers ist und eben der Iran eigentlich in seiner Geschichte für Diversität steht oder für das Vermischen oder Vermischen von vielen Einflüssen und Völkern.
Total.
Und so ein Vielvölkerstaat, wie du auch sagst.
Ja.
Das hat sich natürlich. Ich weiß nicht, wie du dich jetzt fühlst mit dem Iran, sag ich jetzt mal, mit dieser ganzen Geschichte im Hintergrund, die man so hat. Vor allen Dingen, wenn du jetzt vielleicht jetzt hinfährst, wie hat sich der Iran so für dich gefühlt, verändert?
Oh ja, also jetzt war ich, glaube ich, 3 Jahre nicht mehr dort, aber es ist ein schwieriges Gefühl, würde ich sagen, ganz klar. Also es ist irgendwie auch mit einem großen Bedauern verbunden, das Potenzial, das das Land hat, dass das eben überhaupt nicht ausgeschöpft wird. Der kulturelle Reichtum, der nicht eigentlich so gezeigt wird und so präsent ist, wie er es sein könnte. Bestimmte Themen kann man auch natürlich stundenlang diskutieren, aber es ist eher ein schwieriges Gefühl.
Es ist eigentlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, weil mich ja auch immer viele zur arabischen Welt fragen oder zum Libanon oder was auch immer und ich dann natürlich auch nicht besonders positiv gerade irgendwie drüber reden kann, aber ich begründe es vielleicht auch für mich selbst auch manchmal, dass jede Kultur so seine Hochkultur hat, wie eben vielleicht auch dann Persien oder der Iran. Und auch die arabische Welt, so damals im 8. bis 12. Jahrhundert zum Beispiel, wo auch viel mit Medizin und so. Und, und es eben auch andere Phasen gibt.
Natürlich.
Ich meine, das ist jetzt vielleicht so eine einfache Erklärung für einen selbst, um sich das schön zu reden. Aber manchmal ist das so.
Es hat absolut seine Berechtigung, die Dinge so zu betrachten. Und vor allen Dingen sind ja auch die aktuellen politischen Zustände auch nicht, isoliert zu betrachten, sondern es sind ja Verflechtungen, also geopolitische Verflechtungen, die mit der Geschichte auch zu tun haben, die eben nicht nur in jüngster Zeit angesiedelt ist, sondern einfach, deswegen meinte ich auch vorhin, wer den Iran wirklich fassen will, der muss wirklich sich mit der Geschichte auseinandersetzen und auch, um zu begreifen, was dort alles geschehen ist. Genauso in der arabischen Welt. Es sind oft sehr, sehr komplexe Zusammenhänge, die man einfach nicht so leicht unterbrechen kann. Aber klar, es gibt Höhepunkte in der Geschichte und dann auch sehr, sehr tragische Momente und überhaupt der Kontinent Asiens wird, glaube ich, in der westlichen Welt oft eher negativen Headlines und also Terror, Krieg, das sind immer so die großen Themen, mit denen man immer diese Region so verbindet. Und das war ursprünglich dann auch so mit der Grund, warum ich eine Galerie für antike Kunst aus Asien eröffnen wollte, um so die reiche Kultur, die Vielseitigkeit, das Schöne, das Besondere dieser Region dann auch irgendwie zu teilen und zu zeigen und einfach ein anderes Bild der morgenländischen Kultur zu zeigen und so diese Faszination wieder neu zu wecken. Also das ist natürlich auch so unsere Aufgabe, einfach diese Stereotypen dann so zu hinterfragen. Also alles ist irgendwie schlecht. Nee, so einfach ist es auch nicht. Klar, es gibt Dinge, die aktuell überhaupt nicht auch so gehen und die man auf jeden Fall hinterfragen und ja, die man auch anprangern und ankämpfen muss. Aber ja, es ist wichtig, bestimmte Dinge einfach auch in so einem Kontext zu sehen, im Kontext zu betrachten und genau, also auch mit den Menschen dann vor Ort zu sprechen und wirklich zu verstehen, wie es den Menschen vor Ort geht. Also ich finde es immer schwierig, wenn man hier ist und dann über die Menschen im Iran spricht. So, das ist immer natürlich auch mit so einer gewissen ja, Arroganz oder auch so einer ja, Unsensibilität verbunden. Wir haben, ja, glaube ich, oft auch wirklich keine Ahnung, wie schwierig es ist. Also beispielsweise an bestimmte Medikamente aktuell anzukommen, also aufgrund der Sanktionen, aufgrund der Inflation. Also es sind einfach wirklich verheerende Zustände für viele Menschen und das ist etwas, was einen natürlich immer wieder mitnimmt. So. Und dann hast du aber gleichzeitig irgendwie diese unglaublich reiche, spannende Kultur und Kunst, die einzigartig ist und so einen besonderen Stellenwert hat. Und weißt du, jetzt läuft gerade die Berlinale an, also iranisches Kino ist eines der spannendsten Kinos weltweit, die Filme, die produziert werden, oft mit wenigen Mitteln. Also das ist etwas, was ich einfach so an der iranischen, an den iranischen Künstlern, Kulturschaffenden so schätze, wirklich mit wenigen Mitteln innerhalb dieser Restriktion so geniale, einfache, geniale, aber doch so hochkomplexe, berührende Geschichten zu produzieren und die Menschen irgendwie weltweit dann auch irgendwie so in ihren Bann zu ziehen und die Menschen einfach zu bewegen. Und das ist etwas, also worauf ich natürlich auch sehr stolz bin und das einen dann aber auch irgendwie berührt. Das sind ja oft auch sehr tragische Geschichten, wenn man sich das iranische Kino anschaut. Aber es sind oft visionäre Leute, die dahinter stehen. Und ich glaube, durch Kunst und Kultur haben wir eben diesen anderen Zugang zu den Menschen auf der anderen Seite und sehen aber natürlich gleichzeitig irgendwie, wie nah wir beieinander eigentlich sind. Und
du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertinnen, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht, bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, jetzt sind wir ein bisschen hier abgerufen.
Nee, das ist total toll, weil ich mich gerade, weil du es erzähltest, plötzlich wieder an das, ich glaube, Filmmuseum im Iran erinnerte. Ich weiß nur leider nicht mehr, ob das in Teheran war, da gibt's so ein, da waren wir in so einem Film-Kino-Museum mhm. oder sowas, in so einem wunderschönen Garten mit Springbrunnen, also es gibt ja diese Oasen. So,
ja, ja, ne? Diese iranischen Gärten.
Also nicht nur in Teheran, sondern also ja. genau, da weiß ich nicht, ich habe da so Bilder im Kopf, wo das war natürlich vieles vor der Islamischen Revolution mhm. 79, gerade so während des Schah-Regimes mhm. und so, wo ja, ich sag mal, auch viel sowas, so Kinofilme produziert wurden wahrscheinlich. Mhm. Das hat sich wahrscheinlich ein bisschen geändert. Aber es war auch interessant, Richtung, was du meintest, weil ich eben vorhin erzählte, ich hatte eine Schriftstellerin kennengelernt, eine persische, iranische Schriftstellerin, und die uns ein bisschen erklärt hat, wie eigentlich jetzt momentan es läuft, wenn du als Schriftstellerin im Iran arbeitest, weil du natürlich das, was du produzierst oder publizierst, wird ja dann nochmal, geht ja dann nochmal durch die Zensur.
Ja,
und das fand ich total spannend insofern, weil sie erzählt hat, das ist grundsätzlich, würde man jetzt sagen, es ist furchtbar, weil es dich einschränkt, mhm. weil es dich natürlich vielleicht, mhm. Ja, du kannst nicht das sagen, was du möchtest, nicht frei macht. Andererseits meinte sie aber, dass sie dadurch viel kreativer wird.
Ja, absolut, das glaube ich sofort.
Weil sie dann so wirklich an so simplen, einfach ein Beispiel wie mhm. ein Orgasmus mhm. oder irgendwelche sexuellen Geschichten, mhm. die du eben nicht mit einem Wort, wie mhm. wir es kennen, beschreiben kannst oder erklären kannst, sondern du musst dir dann irgendwas Kreatives, Blumiges ausdenken. Ja. Weil das darf sie ja.
Ja, ja. Und das zum Schreiben.
Genau.
Und ja, diese Vielschichtigkeit dann von Worten auch so auszuschöpfen.
Das fand ich total spannend, weil sie meinte, ja. sie wurde jetzt in dieser Zeit, wo es jetzt, sag ich mal, also schlimmer wurde oder überhaupt strenger, mhm. viel kreativer. Also das heißt mhm. jetzt nicht, dass das jetzt die bessere Situation ist, aber so, ich fand trotzdem,
wenn man dem etwas abzugewinnen, aber auch,
genau,
ja.
Diese, ja. das Positive darin
total,
zu sehen.
Total, absolut. Ich finde es total wichtig, weil genau, das ist so ein wichtiger Punkt, also da geht es ja auch, also die Kopftuchdebatte, also ja. immer so das so einseitig zu sehen und immer so schwarz-weiß. Also die Zensur ist natürlich schrecklich an sich, ja. aber als Mensch diese Gedanken zu entwickeln, so in deinem Geist diese Zensur zu überlisten, indem du in deiner Kreativität und trotzdem auch in deiner freien Kreativität dann irgendwie ja, so angestachelt wirst, was in diesem Zwischenraum was zu schreiben, was man zwischen den Zeilen liest. Also ich finde das genial und das ist so auch, das sind so Momente, die einen dann irgendwie auch sehr berühren. Also das ist ja irgendwie so tragisch, aber auch so genial,
ja,
nicht wahr?
Ja.
Also, und ich finde das finde ich so toll. Genau, also das muss man natürlich irgendwie auch dann mit der Zensur auch aus der Sicht mal ja. sich anhören.
Ja, ich meine, du wirst ja auch das kennen, wenn du dort bist, dass du, man muss ja im Iran ein Kopftuch tragen, mhm. ne? Das ist ja sozusagen Vorschrift, auch lange Klamotten.
Ja.
Und ich weiß noch, dass als wir damals dorthin geflogen sind, war das natürlich erstmal völlig unvorstellbar, so jetzt Kopftuch, aber wir wussten, wir mussten das und haben es ja auch gemacht und gar keine Frage, aber es war am Anfang natürlich erstmal ungewohnt. Aber ich kann mich erinnern, dass ich glaube schon nach einer Woche oder so fühlten wir uns, oder ich zumindest, wirklich nackt, wenn ich das Ding nicht auf hatte. Und zum Beispiel war es dann so, also erstmal würde mich interessieren, wie du dich damit fühlst, mit diesem Wechsel auch vielleicht. Also Kopftuch will ich jetzt auch gar nicht so groß machen, das ist jetzt einfach nur ein kleines Thema. Aber was ich, weil ich persönlich diese Erfahrung dort gemacht habe und ich die sehr prägend war und sehr spannend fand, weil wir waren damals dann am Ende, also der Reise, wir sind da irgendwie 2 Wochen durch das Land gefahren, am Ende der Reise in Teheran, was ja, ich sag jetzt mal, vielleicht so die offenere oder einer der offeneren Stadtstädte ist, vielleicht je nachdem, wo es dann natürlich ist, in welchem Bezirk oder Gebiet. Aber wir sind dann abends in so eine, naja, wie man so schön nennt, Untergrundparty
ja.
Eingeladen worden, die so ein bisschen halb geheim, halb irgendwie ja künstlerisch, ich weiß nicht, Kreativszene und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass wir dann da eingetreten sind in diesen Raum, irgendwo, keine Ahnung, und alle sich plötzlich das Kopftuch vom Leib rissen, vom Kopf rissen und uns dann auch gesagt wurde, wir dürfen das jetzt. Und man so ein... Ich hatte so ein richtiges inneres Freiheitsgefühl in dem Moment. Also ich hatte ein Gefühl, dass ich erstens was Falsches tue, weil ich so daran gewöhnt war, aber eben ein unheimliches Freiheitsgefühl. Ich mache jetzt etwas, fühle mich frei, unabhängig. Und dieses Gefühl, das hatte ich noch nie vorher, weil ich ja nie in diese Situation gekommen bin. Und da fand, das hat mich so geprägt, auch für, also bis heute, wie man sieht, wie man merkt, weil ich glaube, eben dieses Freiheitsgefühl wir in Deutschland oder in den westlichen Ländern ja noch nie wirklich gespürt haben, weil wir eben immer Freiheit hatten und alles dürfen. Wir dürfen uns ein Kopftuch aufsetzen, wir dürfen auch keins aufsetzen und so weiter.
Naja, da wäre ich vorsichtig.
Ja, gut. Aber du weißt, was ich meine. So dieses, ich habe manchmal das Gefühl, dass viele Menschen gar nicht eigentlich dieses Freiheitsgefühl, also so wirklich mal zu spüren, wie es ist, etwas zu dürfen und nicht eingeschränkt zu sein. Manchmal danach hatte ich gedacht, so das müsste man manchen Leuten mal, ich sag mal blöd, antun, damit sie eben merken, wie privilegiert sie eigentlich sind.
Ja, genau. Also wir sind das hier vielleicht. Natürlich sehr, sehr privilegiert und kennen diese Dynamiken oder diese Feinheiten überhaupt nicht, die du gerade beschrieben hast. Wobei ich muss sagen, so dieses, also Freiheit mit Kopftuch oder ohne Kopftuch, das so damit so zu verbinden und finde ich etwas problematisch, weil es ja auch viele Frauen im Iran gibt, die gerne, also aus Überzeugung ein Kopftuch tragen, nicht
unbedingt,
wahr? Und hier ja auch. Ja, aber weil es immer so stark konnotiert wird mit einem Freiheitsentzug oder einem Zwang und das natürlich auch ganz stark so in den Köpfen verbreitet ist. Ich habe beispielsweise aktuell in der Ausstellung ist ein Foto von einer jemenitisch-ägyptisch-amerikanischen Fotografin Yumna. Sie zeigt in einem Bild eine Hammam-Szene, wo Frauen unterschiedlicher Generationen nackt im Hammam sitzen und sich unterhalten. Und daneben hast du ein Bild von einer jemenitischen Frau, vollkommen verschleiert, also full body. Mhm. Und das sind beides so unterschiedliche auch Sichtweisen, so auch auf die islamische Kultur oder es gibt Frauen, die aus voller Überzeugung ein Kopftuch tragen und das also sich sehr frei fühlen, nicht wahr? Und klar, und dann gibt es Frauen, die auch sehr freizügig sind. Es gibt viele sehr freizügige iranische Frauen. Mhm. Aber ja, ich finde, man muss unterscheiden. Es gibt auch Situationen, in denen man, glaube ich, auch als iranische Frau in bestimmten Kontexten es lieber ein Kopftuch trägt, wenn man vor Ort ist und in anderen wiederum eher nicht wahr? Also wenn man jetzt auf so einer Party unterwegs ist, dann trägt man kein Kopftuch, aber wenn du dann in dem Taxi fährst und wenn du es dir aussuchen könntest, wenn alle ein Kopftuch tragen, dann würdest du wahrscheinlich eher auch ein Kopftuch tragen. Also es sind immer so kulturelle Codes wahrscheinlich. So
ja, vom, sicherlich.
Aber ich muss sagen, wenn ich dort bin, dann ist es ja irgendwie so selbstverständlich klar, man passt sich an, man respektiert diese Vorschrift und es ist ja eher auch so, hat ja auch so einen gewissen Symbolcharakter. Ne? Es gibt Frauen, die sind...
Sieht doch unheimlich schick aus bei manchen.
Bei manchen total. Wenn du es in der High-Fashion-Welt dir anschaust, dann weißt du, dann bei Hermes oder bei Etro, dann werden diese wunderbaren Seidenschals irgendwie hervorgeholt und als Kopftuch drapiert und das ist dann High Fashion so, aber wenn sich so eine Frau anschaut, irgendwie auf der Straße ein Kopftuch, dann wird das immer so ein bisschen anders gesehen, aber ja, es kann wahnsinnig schick und toll ausschauen auch, aber klar, die Frauen, die eben kein Kopftuch tragen wollen und die darunter leiden, also ich bewundere diejenigen, die sich dann also auf die Straße stellen, Kopftuch abnehmen und dann protestieren und so viel riskieren, aber natürlich für ihre Freiheit, ich weiß, das ist auch ein großes Thema irgendwie, ne?
Aber ja, ach du, alles gut. Ich finde das ja auch so spannend, weil du es ja auch gesagt hast, dass ich habe auch eine Freundin, die Kopftuch trägt und stolz drauf ist. Also ich glaube,
total, das ist ja auch das, was wie man es auch trägt, nicht wahr? Absolut. Und dann, ja die, aber dann begegnest du manchen Leuten, die dann irgendwie erzählen, ja, also wenn die Person irgendwie ein Kopftuch trägt bei mir irgendwie im Büro oder so, dann würde ich sie, glaube ich, feuern und ich denke mir so. Ja. Also weißt du, dann werde ich richtig
Frau
wütend.
Oder so, ne? Das ja. ist ja auch nicht
total. Nicht, und das finde ich so ungerecht und so. Also das ist, also weißt du, wir sehen ständig irgendwelche halbnackten Frauen in groß aufgezogen auf irgendwelchen Kampagnen und das ist so normal geworden. Und ich persönlich finde es irgendwie eigentlich sehr schön und sehr reizvoll, wenn eine Frau viel ihrer Haut bedeckt. Und also es kann so sexy sein, es kann so also verrucht und aufregend sein, eine Frau irgendwie so. Also je nachdem, wie man sich natürlich, also das sollte jedem selbst überlassen sein, aber ich finde in dem Bedeckten, ist eigentlich auch viel Erotik.
Ja.
Also es ist nicht nur so, weil man es immer so gleichstellt, ne? So
wie du auch sagst, in den Zwischenräumen gibt es auch viel Mystik.
Genau.
Ja, also was ich schon die ganze Zeit eigentlich ansprechen wollte und hier auf meiner Liste stehen habe, nee, alles gut, weil du es auch schon erwähnt hast, aber ich muss ja auch kurz erklären, dass wir hier gerade in deiner Wohnung sitzen in Berlin-Charlottenburg und wir sind, muss man ja jetzt auch dazu sagen, 3G geimpft, genesen und ich sag mal geduscht. aber ich bin ja sogar auch, ich hatte auch Corona, ich weiß nicht.
Ich noch nicht.
Glück. Genau, und deswegen haben wir uns hier getroffen. Wir haben ja auch einen gewissen Abstand und so weiter, aber wie das so ist und getestet. Aber ich bin hier auch reingekommen und man wird ja auch erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, so erschlagen von den vielen Dingen, die hier, also positiv erschlagen, wollte ich damit sagen.
Ich wollte
ja
schon fragen.
Nein, aber es wird positiv erschlagen von den vielen Dingen, die hier ja so hängen und stehen. Und das kann ich ja jetzt so per Audio total schlecht ja alles beschreiben. Aber auf jeden Fall merkt man, dass du sehr kunstinteressiert bist und auch sehr Kunsthistorik interessiert bist, würde ich jetzt mal sagen. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass eben dein Vater ist ja auch Künstler und Kunstsammler. Vielleicht kannst du, damit ich es nicht ganz falsch aus Hamid oder
Hamid.
Sadiri. Und dann meinst du
Nadis.
Nadis, genau. Hast du ja am Anfang erklärt. Und er ist ja eigentlich auch kein Unbekannter in der Berliner Kunstwelt. Und welche Dinge, die du vielleicht auch kurz so für die Zuhörerinnen und Zuhörer beschreiben kannst, sind von ihm und
oder seine. Gibt's hier so diese drei großen Papierarbeiten über diesem alten chinesischen Altar sind von meinem Vater. Und ja, ich muss dazu sagen, also mein Vater ist einer meiner absoluten Lieblingskünstler und ich vertrete ihn ja auch in der Galerie. Und genau, also die Arbeiten sind aktuell von ihm. Ich muss dazu sagen, dass ich manchmal auch in der Wohnung Bilder tausche und ein bisschen neu auch irgendwie hänge und im Flur war. Bis vor kurzem meine große Arbeit auf Leinwand von ihm zu sehen und jetzt habe ich dort fotografische Arbeiten. Ja. Aber genau, die Arbeiten sind von ihm. Ja. Also das ist in Mischtechnik, er kommt aus der informellen Malerei, aus der abstrakten Kunst. Und genau, es sind für mich sehr dynamische, sehr expressive Arbeiten, die auch irgendwie zu meinem Vater ganz gut passen. und ich fühle mich dazu irgendwie hingezogen.
Und was gibt es hier für, also was ist noch so ein liebstes Gegenstand oder vielleicht auch der älteste? Gibt es so einen?
Ich glaube, aktuell ist das Objekt dort auf der Anlage Gandhara-Kultur, also ein drittes Jahrhundert nach Christus. Oh. Das ist so ein Element aus so einer Tempelanlage. Ist ja auch ein ganz spannender, ganz spannende Kunst. Also so diese Verschmelzung von indischer und griechischer, auch persischer Kunst sozusagen. Also auch so eine Fusion. Genau, das ist das älteste Objekt aktuell in der Wohnung.
Ist ja auch dann sehr wertvoll eigentlich, oder?
Also wenn klar. Also für mich hat es auf jeden Fall einen besonderen Wert. Mhm. Ja, aber man kann nicht immer diese, also weil du das so erwähnst, viele nehmen an, wenn ein Objekt so alt ist, dann ist es so unglaublich teuer. Also das ist nicht immer der Fall, das muss man dazu sagen. Es geht ja auch immer um so bestimmte auch Nachfragen. Es gibt fantastische archäologische Ausgrabungen, auch aus dem Iran. Die sind 2000 Jahre alt. Die sind aber im Vergleich zu irgendwelchen, Porzellan aus der Qajaren-Zeit. Qajaren-Dynastie finde ich persönlich nicht so ansprechend, finde ich relativ kitschig. Und wenn du das so vergleichst, dann sind es schon dann auch Unterschiede. Aber ja, ich finde diese alten, diese sehr ursprünglichen Objekte viel spannender als diese blumigen. Das hast du ja auch vorhin erwähnt. Das ist auf jeden Fall ein ganz wesentlicher Teil von der iranischen Kultur. Dieses
auf jeden Fall sehr. Ich meine, wenn man dort ist, fällt einem das ja auch sehr auf, finde ich, dass gerade diese Ornamentik.
Klar.
Ich meine, überall sieht man die also nicht jetzt nur an den Moscheen oder so, sondern so insgesamt ist das ja sehr, sehr ornamentlastig, sag ich mal, in dem Land, finde ich ja wunderschön. Und auch diese verschiedenen, ich weiß noch, damals haben die uns das alles erklärt und welche Ornamentik jetzt was bedeutet und aus welcher Zeit. Ich habe das natürlich alles schwer vergessen.
Ja, aber jede Zeit hat ihre ganz eigene spezifische Formsprache, absolut, also auch in der Architektur. Und das ist ganz spannend, es gibt so ein ganz bekanntes internationales Motiv, das Sazlif, das sieht aus wie so eine
Ja, wie so ein Tropfen, der so nach links sich neigt. Und den hat, also so in England, so Morris, der hat das so übernommen. Und das wird heute irgendwie so als englisches Motiv, so man sieht das in ganz vielen Tapeten und auf Textilien, ist aber im Ursprung persisch. So. Also es gibt so ganz interessante Dinge, die dann so eine.
Das hat er geklaut.
Genau, hat er geklaut. Genau so.
So läuft das hier.
So läuft das hier.
Aber ich meine, du hast es ja auch schon so erklärt und durch den Vater und so, aber ich meine, vielleicht gibt es ja auch noch andere Gründe, warum du eigentlich zu dieser Arbeit gekommen bist, die du jetzt machst.
Ja.
Ich meine, du hättest ja auch irgendwie, ich weiß nicht, Köchin werden können oder was völlig anderes irgendwie, ne? Also
Ja.
Büroangestellte. Also warum bist du dann
Ja.
doch so in diese Kunstszene gegangen?
Ja, das ist irgendwie, ja, es ist auch irgendwie eine ganz einfache Frage, aber dann doch nicht
Ja.
so einfach. Also ich wollte ja eigentlich immer Pianistin werden, Musikerin. Also es war
Ach.
für meine Eltern war das auch immer so das Höchste. Die Töchter werden Musikerinnen. Meine Schwester ist Opernsängerin und ich habe mein Leben
Wow.
lang Klavier gespielt. Und also so über 10, 15 Jahre war klar, ich werde Pianistin. Und klar, ich bin mit Kunst aufgewachsen und mein Vater also er hat für mich immer irgendwie auch was ganz Besonderes natürlich auch irgendwie ausgestrahlt und verkörpert. Und wir hatten immer ganz viel Kunst zu Hause und die Openings und die Künstler zu Hause. Und ich glaube, das hat mich natürlich geprägt und ich habe dafür einfach so ein großes Interesse, so ein Faible auch entwickelt. Und deswegen habe ich das gar nicht so, also es war gar nicht so ein großer Prozess gedanklich, sondern ich bin aus dem Ausland zurück nach Berlin und habe innerhalb von 4, 5 Wochen entschieden, ich mache mich jetzt selbstständig, eröffne jetzt eine Galerie. Genau, also so kam das. Aber klar, also die Frage ist total berechtigt. Ich bin ja nach London gegangen, habe dort islamische Kunst und Architektur studiert und ich glaube, das hängt natürlich auch damit zusammen. Ich bin in Berlin aufgewachsen, hatte aber immer so eine große Sehnsucht nach dem Iran, nach meinen Vorfahren, nach meiner Geschichte, auch irgendwie zu begreifen, also ja, woher man kommt. Und das irgendwie so durch die Kunst, ja, zu erfahren, das war irgendwie so ein erster Ansatz. Und ja, ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, irgendwie seine eigene Identität zu begreifen und sich ihr zu nähern. Und genau, aber auch, ja, vielleicht ist es natürlich auch in gewisser Weise eine Flucht, also in die Künste, sich so zu versinken. Ja, also ich schöpfe daraus ganz viel Inspiration und ja, also so Lebensfreude, mich mit diesen Objekten zu beschäftigen und damit zu arbeiten und daraus zu lernen. Also man lernt irgendwie nicht aus, so auch in dieser Arbeit. Als, ja, als Galeristin oder auch immer noch, ja, Kunsthistorikerin. Aber ja, es ist irgendwie so eine Reise,
Ja,
in
du,
die
ja.
Vergangenheit natürlich auch, ja, und
Ah,
dann auch die
okay.
Vergangenheit, durch die Vergangenheit auch die Gegenwart zu verstehen und andersrum. Also wenn man dann irgendwie mit zeitgenössischer Kunst zu tun hat, dann schaust du auch wieder in die Vergangenheit und gleichzeitig auch nach vorne. Ich war also, was erwartet uns, was wird in den nächsten Jahren, welche Themen beschäftigen
Ja.
uns? Und genau, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir befinden uns eh in so einem ganz großen Wandel, und also gerade wenn es um die Rolle der Frauen geht. Also ich empfinde das irgendwie als so ein großes Thema und ich glaube, der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, irgendwie als junge, ja, deutsche Iranerin, irgendwie mit deutschen, ja, oder deutschen oder iranischen Wurzeln, weiß es nicht so genau, aber sich dann irgendwie ja, darauf einzulassen, irgendwie eine Galerie zu führen und
Aber du sagst ja, was ich auch irgendwie ganz spannend fand, dass du in der Kunstszene trotzdem ein Sonderling
ja.
seist. Warum?
Ja, also schau, in Berlin gibt es eigentlich nur Galerien für zeitgenössische Kunst, wenn du so willst. Also die zeitgenössische Kunst spielt einfach eine allbeherrschende Rolle in der Kunstszene und antike Kunst weniger. Also in London, Paris, Brüssel, New York ist es sicherlich auch anders, aber Berlin ist historisch eher, ja, also so in den letzten 20 Jahren auf jeden Fall eher eine große Galeriemetropole, eben mit Blick auf zeitgenössische Kunst geworden. Und ja, also auch gerade so ja, diese Brücke zu schlagen zwischen der antiken, außereuropäischen Kunst
der islamischen Kunst, der vorderasiatischen Kunst und der zeitgenössischen Kunst, das macht niemand. Also das macht niemand, auch deutschlandweit. Also sich so da in diesem Zwischenraum zu bewegen und diesen interdisziplinären, diesen interkulturellen Dialog zu fördern und darin so eine Sinnhaftigkeit zu sehen, also als Thema für sich. Damit bin ich auf jeden Fall ein Sonderling. Aber ja.
Also, aber wenn man jetzt das, ich meine, weil ich kenne jetzt das Pergamon-Museum natürlich, wo es ja auch islamische Kunst.
Das sind natürlich die Museen, ja klar. Das sind
dann die Museen, ne? Natürlich. Genau, aber du meinst jetzt genau speziell Kunstszene.
Kunsthandel, also wenn du dir den Kunsthandel anschaust, genau, da wird sehr viel zeitgenössische Kunst gezeigt und da auch eher mit einem Fokus auf westliche Kunst. Mhm. Also du hast prozentual weniger Künstler aus dem Vorderasiatischen, aus der MENASA-Region. Also das ist ganz interessant. Also auch von den Galeristinnen, von den Kuratoren, das ist immer noch relativ also nicht so durchmischt, würde ich sagen. Also klar, Berlin ist die multikulturelle Hauptstadt, aber es gibt trotzdem noch so einen weiten Weg, finde ich, absolut. Also gerade so in diesem interdisziplinären Ansatz merkt man das auch. Viele Leute schauen dann doch nicht so über den Tellerrand hinaus genau, und dann weißt du, dann kommt noch irgendwie hinzu, ich mache irgendwie als Galeristin dann auch irgendwie Persian Poetry Nights und rezitiere Fodor Farrokhzad, die dann irgendwie ganz offen über Sexualität spricht und performe selbst auch gerne, also interessiere mich selbst auch einfach für die performativen Künste und würde einfach, also ich schreibe auch gerne, also so diese Interessen, die sind dann, in meiner Person vielleicht dann doch nicht so häufig verbreitet, glaube ich, so unter den Kollegen, Kolleginnen. Und damit fällt man dann irgendwie auch auf. Muss ich aber auch dann irgendwie auch so durchkämpfen. Auf
jeden Fall. Ich finde es natürlich super. Du schreibst ja auch auf deiner Homepage, das habe ich gelesen, dein Ziel ist es, die fernöstliche Kultur von ihrem negativen, brisanten Ruf zu befreien und wieder die morgenländische Faszination zu wecken. Das hast du ja auch gerade schön erklärt. Aber hast du denn auch das Gefühl, ich weiß ja nicht, wieso das Feedback auf deine Ausstellung oder auch auf dich vielleicht ist, dass du das erreichst?
Ja, also ich glaube, das ist so der große Motor vielleicht, der mich so auch antreibt, ein neues Bild zu zeigen und die Leute wirklich zu begeistern für nomadische Textilien so und zu zeigen, schaut her, diese Arbeiten wurden vor 200 Jahren produziert und du siehst irgendwie so interessante Parallelen irgendwie zu der Kunst der Moderne. Also ist das nicht irgendwie beachtungswürdig? Also das ist ja auf jeden Fall, glaube ich, etwas, was ich hoffe, ich zu erreichen. Also die Reaktionen der Besucherinnen sind auf jeden Fall recht positiv aktuell auch zu der Ausstellung jetzt. Darüber freue ich mich natürlich. Aber ja, es ist immer noch irgendwie, also man hat das Gefühl, man macht schon irgendwie auch hat so einen Bildungsauftrag oder so Kultur, man ist so Kulturbeauftragte oder Kulturbotschafterin und Aber ja.
Aber es ist ja wichtig, ne?
Ja, also es ist total wichtig.
Ich merke das ja selber. Ich meine, du machst das über Kunstgalerien. Ich habe das Gefühl, ich mache es jetzt zum Beispiel über diesen Podcast. Das ist ja auch so ein bisschen, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass gerade die Generation, so wie wir, die so mit zwei Kulturen aufwachsen und merken, dass sie das, was sie eigentlich für normal halten, für selbstverständlich, eben nicht immer so angenommen wird oder verstanden wird. Und dann hat man, weiß nicht, wie es dir geht, oder scheinbar ja auch, wenn es dein Motto auch so ein bisschen ist, das Gefühl, das den anderen verständlicher zu machen über seine Wege, die man eben dann hat. Ja. Und bei dir ist es dann vielleicht Richtung Kunst. Bei mir ist es dann, weiß ich nicht, audio, visuell, was auch immer. Oder als Person oder so weiter.
Absolut. Deswegen, also es geht ja um so eine Sichtbarkeit auch. Ne? Also Sichtbarkeit bestimmter Themen, auch bestimmter Menschen auch. Also die aus einem bestimmten Kulturkreis kommen, die in diesem, die zwischen diesen Welten wandeln. Und ich glaube, darum geht es. Also diese Sichtbarkeit zu erhöhen und auch Synergien zu schaffen. Und ja, also es ist, it's a movement.
Ja, und es geht noch weiter, genau. Wie ist denn das eigentlich, weil ich gerne noch mal kurz ein bisschen auf den Iran zurückkommen möchte, vielleicht ein bisschen auch auf deine Familie. Ich weiß, also jetzt mehr so Richtung, was ich ja auch dann mit den meisten bespreche, wenn du dort bist. Ich meine, wie hat denn auch deine Familie zum Beispiel auch darauf reagiert, auf deine Leidenschaft, auf deine Arbeit? Gibt's da?
Also, soweit ich weiß, recht positiv, aber ist ja nie. Ne? Nein, also ich glaube, die sind die sind schon ganz stolz, dass ich das so mache. Und das geht ja auch irgendwie so auch viel um die iranische Kunst und Kultur und
sind sich ja auch so stolz. Ne? Ich meine, du repräsentierst ja auch sozusagen das Land dann
irgendwie auf eine Art und Weise. Ne? Ja, irgendwie schon, auf jeden Fall. Und man will dem ja auch irgendwie gerecht werden und man will, genau, man will sich dann vielleicht auch nicht zu sehr irgendwie aus dem Fenster lehnen, wobei doch manchmal schon. Aber ja, ich glaube, die freuen sich, dass ich diesen Weg gehe. Und ja, also ja, wie schon erwähnt, das ist ja ein sehr, um einfach so ein anderes Bild dann doch zu zeigen und so ein anderes Selbstverständnis. Und das berührt natürlich auch die Menschen im Iran, auf jeden Fall. Also darüber freue ich mich natürlich.
Und wenn du dort bist, gehst du auch in Galerien?
Ja, es kommt drauf an. Also ich bin da schon auch neugierig. Es gibt ganz tolle Galerien auch in Teheran. Also beispielsweise Dastan's Basement, die machen ganz großartige Galeriearbeit. Ich bin da eher auch in den Theatern oder ja, ich schaue mir dann auch so mit der Familie Theaterstücke an, aber man ist dann einfach viel unterwegs, man geht irgendwie wandern, man ist in der Natur, man saugt irgendwie so diese Stadtluft auf und ist manchmal auch auf Partys unterwegs, wie du auch.
Ah ja. Es gibt ja auch, weiß ich nicht, wie es bei dir ist, mit Teheran beispielsweise und gerade Berlin, weil du ja auch hier groß geworden bist. Gibt es denn da zum Beispiel auch Parallelen? Oder also erstmal auch so, was bedeuten diese beiden Städte für dich und welche Parallelen siehst du da auch?
Also es sind beides sehr, lebendige Städte auf jeden Fall. Also Teheran noch vielleicht viel mehr, ist eine viel größere Stadt mit weit mehr Menschen. Das ist irgendwie ganz interessant. Also ich glaube, Berlin ist ja eine relativ junge Stadt und Teheran ja auch ähnlich. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, es ist relativ schwierig, irgendwie da eine gute Antwort zu geben. Es sind einfach so die Städte, in denen ich die meiste Zeit verbracht habe tatsächlich. Also das ist so etwas, man hat einfach so ein Gefühl von, man hat so ein Heimatgefühl, man fühlt sich irgendwie in der Stadt wohl, man kann in dieser Stadt irgendwie navigieren und...
Vielleicht für die, die jetzt einfach keine Ahnung von dieser Stadt haben oder von diesem Land, wo würdest du da hingehen oder wo würdest du, wo ist deine liebste
In Teheran weniger vielleicht. Also ich war eigentlich die meiste Zeit ja immer in Teheran. Das ist ganz interessant. Also viele Leute, weißt du, die reisen irgendwie immer nach Teheran und denken so, ich bin im Iran. Aber du hast keine Ahnung von dem Iran, wenn du nicht das Land bereist und in den Süden. Also es gibt ja auch immer so bestimmte so klassische Touren, aber Teheran ist einfach so eine neue Stadt. Und klar, die Leute fliegen nach Teheran und erleben wahnsinnig viel, aber um das Land kennenzulernen, um wirklich ein Bild von Iran zu bekommen, musst du das Land reisen. Und es gibt so unterschiedliche Regionen mit ganz unterschiedlichen auch Landschaften, unterschiedlichen Bräuchen, auch Sprachen. Also es ist schon einfach einfach so ein großes Land auch.
Aber es ist sehr groß, ja. Ich kann mich noch an eine 6-stündige Busfahrt erinnern.
Ja.
Von, ich glaube, war das Shiraz? Nach Yazd oder so? Also vom Süden und irgendwie durch die
man ist echt groß. Klar, es sind große Distanzen. Ich bin super gerne auch im Süden unterwegs. Ja. Ich finde, das hat einfach so einen besonderen, einfach so auch historisch und auch kulturell finde ich das so spannend. Und die Gärten in Shiraz.
Stimmt, da waren jetzt fällt mir auch ein, das ist so Wahnsinn, wie es dann mal so langsam hochkommt. Ich kann mich noch an Esfahan. Das war ja, glaube ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich als schön, also die schönste Stadt, zumindest in der Zeit, in der ich da war.
Ja, sicherlich.
Also ich habe ja jetzt auch
eine der schönsten Städte so weltweit.
Grün, so grün, ne? Ja. Also sehr viel Parks und genau, das fand ich auch spannend. Das kannte ich jetzt tatsächlich bisher nur so aus dem Iran. Dass es da so eine sehr stark, ich kenne es auch aus der libanesischen Tradition, Gesellschaft, wie auch immer, diese Picknickkultur.
Total, das ist that's the shit, auf jeden Fall.
Überall, man breitet sich aus, es ist total schön. Also ich meine,
ich liebe das.
Es ist wie eine kleine Party, ne?
Genau.
Also auch.
Wenn hier das Ding, was ist denn Picknick? Ja, ich setze mich natürlich hier auch mal im Sommer in Berlin.
Ich liebe das, wenn abends mit der ganzen Familie dann, ne?
Aber das ist dann, ja, ne? Ganz anders, viel, viel aufwendiger.
Viel große. Aufwendiger und aber auch so selbstverständlich, diese großen Picknicke mit, der Familie in den Gärten. Aber ja, es ist ganz, also ich finde es so schön, also auch, dass es im Iran diese großen Gartenanlagen gibt. Und das Wort Paradies kommt ja auch aus dem persischen Paradeisus. Und die ältesten Gartenanlagen sind aus dem persischen Raum. Und auch heute ist das so ein Ort, in der die jungen Leute sich treffen und wo geflirtet wird und wo Leute sich auf Dates dann treffen. Und es wird so viel irgendwie, es wird so viel so interagiert dann auch in den Gärten. Ich weiß, es ist auf jeden Fall richtig so, als würde es irgendwie so ein Club gehen. Also es wird super viel über die Augen kommuniziert. Und ich finde es so schön, irgendwie ist es auch so irgendwie so unschuldig, aber trotzdem auch so aufregend.
Ja, so also ursprünglich, oder?
Ja.
Weil ich kann mich auch noch erinnern, dass, deswegen, weil du gerade Flirten angesprochen hast, da ist mir sofort auch eingefallen, kennst du dieses Spiel da mit diesen Autos, wo die sich dann, ich vergesse jedes Mal diesen Begriff, das habe ich damals Nathalie Amiri auch gefragt, weil ich weiß nicht mehr, ob wir da auf den Namen gekommen sind, aber wo dann die Mädchen sich in ein Auto setzen und die Jungs in ein Auto und dieses Hin- und Hergefahre.
Ich weiß gar nicht, was der Terminus ist, aber genau. Man fährt ja wirklich auch so stundenlang dann abends, man cruist richtig mit den Autos und dann tauscht man ja auch Nummern aus und es wird, man lernt sich so auch kennen und also man hört Musik und
ein analoges Tinder.
Ja, genau. Also den muss man nicht beibringen, wie man irgendwie connected aber und chattet.
Also ich finde es eigentlich immer noch witziger.
Ich finde es total witzig.
Sich über Handy und
ich finde es total witzig, und absolut. Also auch so, wenn man oben, also im Norden, wenn man dann irgendwie in die Berge geht oder in die Skigebiete und da, also es wird auf jeden Fall irgendwie ein bisschen freier. Und klar, es gibt so eine lebendige, Partyszene im Iran. Also ich meine, 70% der Bevölkerung sind wie unter 32 Jahre alt. Ja. Was glaubst du, machen die ganze Zeit?
Untergrundpartys. Ja, war wirklich toll. Also kann ich mich erinnern.
Ja, ich finde, das finde ich so krass. Also das, wenn man wieder zurück in Deutschland ist, merkt man einfach so, dass so diese Kommunikation über die Augen und jetzt auch mit Covid ist es mir natürlich auch aufgefallen, man trägt die ganze Zeit diese Masken und eigentlich sind die Augen so das Key Signature dann, dass dann irgendwie so da bleibt. Aber so im Iran kennt man das natürlich, dass man wirklich intensiv über die Augen kommuniziert und so dieses sich anschauen.
Das Lachen und so, ne?
Und und auch man, genau, das ist, ich finde das so schön. Also es ist so, man sagt ja auch nicht irgendwie ohne Grund, so die Augen sind so der Spiegel der Seele und das ist also so in den Augen, also so iranische Augen, also sind auch wirklich, wow, so.
Iranische Frauen, also ich habe sehr viele immer mit, das ist ja auch so ein typisches Klischee, aber was heißt Klischee, aber es ist ja leider so, ich kenne das ja in dem Libanon genauso mit diesen Nasen-OPs.
Oh ja.
Also, aber da habe ich glaube, im Iran habe ich noch nie so viele Männer gesehen.
Ja, mittlerweile auch. Also ich muss sagen, es ist etwas, was mich richtig nervt. Also so die Iranerinnen, die alle ihre Nase sich operieren lassen.
Ja, aber das ist im Libanon genauso.
Und dann aber auch so schlimm oft. Also ich weiß nicht, so alle haben wie aus so einer Schablone. Ja. Und ich weiß nicht, ich meine, kann ja auch jeder entscheiden, wie er will, aber warum? So um Gottes Willen, also auch so dieses Bild einfach mal, alle brauchen so diese kleine Stupsnase, das passt ja auch ganz oft nicht, ne? Irgendwie, ich find's einfach so schade.
Man sieht dann aus wie jeder andere.
Genau,
Das ist ja dann im Schema F so ungefähr. Und
es ist einfach, ich finde das total, bedauernswert irgendwie. Ja. Also ich weiß, vielleicht klingt es auch komisch, wenn ich das so sage, aber es ist, also ich weiß nicht.
Ja, es ist, ich weiß auch manchmal nicht, warum das in diesen Ländern, also ich kenne das wie gesagt aus der arabischen Welt oder Libanon ja auch, das ist extrem und ich bin so froh, dass in meiner Familie das noch nicht passiert ist. Weil das da einfach üblich, es ist einfach normal. Also es cool, wenn du mit so einem Ding, mit so einem
Pflaster auf jeden Fall, es ist so Prestige, also es ist auch so, ich kann mir eine Nasen-OP leisten. Geld. Manche, also die kleben sich ja irgendwie so ein Pflaster über den Nasen, Flügel, um einfach zu zeigen, ich kann mir eine Nasen-OP leisten. Es ist schon crazy, auf jeden Fall. Aber es ist total krass, was da so für Schönheitsideale und aber auch so Beauty, also so Beauty-Treatments einfach so so en vogue sind und jeder das macht. Also von allem, also es wird ja also Bleaching, dann Augenbrauen, also so ganz viel, also die Haare werden gefärbt, also es wird so viel gemacht, also sehr viel. Es wird sehr viel zusätzlich gemacht, ne? Und ich habe das, also wenn ich immer dort bin, habe ich das Gefühl, ich bin wie so ein Waisenkind, also wirklich so. Also man schminkt sich irgendwie auch eher wenig und, weißt du, manchmal höre ich das dann auch so aus der aus dem Umfeld so, Anita, du bist ja ganz hübsch, aber willst du nicht vielleicht deine Nase operieren? Ich war so, what? So, lass mich in Ruhe.
Bei mir ist es immer so mit den Augenbrauen so gewesen, weil die Augenbrauen ja auch in der arabischen Welt, oder generell, man hat ja auch viel Augenbrauen. Ich meine, du hast ja auch wunderschöne Augenbrauen. Also, aber ich weiß, ich meine, was für ein Kompliment, ne? Das ist eigentlich verrückt.
Aber, du, als Kind wurde ich gehänselt für meine Augenbrauen in Deutschland, ja.
Oh, nee, also, weil im Libanon haben wir ja auch, machen die ja auch ganz viel, und ich weiß, dass eine Cousine mich jedes Mal gefragt hat, Aline, also, und ich würde jetzt mal behaupten, ich zupfe die echt ordentlich, aber jedes Mal kommt die, Aline, du musst mal wieder zum Augenbrauen machen, so irgendwie, die sind da nicht ganz
ich sag so. Augenbrauen sind da aber auch echt so eine Sache, also es ist wirklich so, wow, also Eyebrow, so Skills, ich finde es krass, also ich finde es irgendwie auch ganz nice, weil ich finde auch Augenbrauen einfach schön.
Und ich finde es sehr wichtig fürs Gesicht,
total, muss ich gestehen. Ich finde es auch interessant, aktuell ist das ja auch so in Mode, ne, so buschige Augenbrauen und so, aber ja, ich weiß, ich finde es, also überhaupt Haare, ne, ist ja auch so ein Thema, also man entfernt sich Haare überall so und will aber so eine krasse Mähne und also so dieses, dieser Kardashian-Look ist irgendwie auch sehr verbreitet bei iranischen Frauen, würde ich sagen.
Ja, weil es echt tolle, schöne Menschen sind.
Ja,
aber gut, aber es ist lustig, wenn wir gerade schon bei Klischees sind, vielleicht zwei, die ich auch noch kenne, so unter Freunden, also persischen, iranischen Freunden oder auch von Nathalie, die hatte mir das auch erzählt, dieses, weil du jetzt auch von dieser Ausstellung mit den Nomadinnen gesprochen hast, man könnte ja auch sagen, das sind auch ganz viele Teppiche, oder? Mhm. Ist ja mal auch dieser Klassiker, persische Teppiche,
so
typisches Klischee. Aber,
ja, ist es auch.
Ist es auch?
Ist es auf jeden Fall. Also klar.
Aber ist es auch ein Klischee? Oder? Also ist es ein
ist
Klischee
beides.
Oder stimmt es?
Es gibt also die, also machen wir uns nichts vor, die schönsten und die wichtigsten Teppiche weltweit kommen aus dem Iran. So, also historisch, und das waren die großen, also diese großen königlichen Teppichmanufakturen aus der Safavidenzeit beispielsweise. Da ist da irgendwas so in die Nähe gekommen, so in diese Sphäre. Also es ist wirklich die höchste Kunst- und Blütezeit. Und aber weißt du, wenn ich von den Teppichen jetzt in der Ausstellung spreche, dann geht es um nomadische Teppiche. Mhm. Und das sind sehr archaische, sehr reduzierte, moderne Arbeiten. Also da spielt Abstraktion, da spielt wirklich so kontemplative, so wirklich so reduzierte Kompositionen. Also du hast so stilisierte Figuren. Also es ist auf jeden Fall wie ein modernes Kunstwerk. Also du hast so eine Verbindung also zu Paul Klee oder zu einem, weißt du, so einem amerikanischen Expressionisten. Du hast diese großen Farbflächen, Textilien. Das ist auf jeden Fall sehr modern. Es ist einfach sehr ursprünglich. Also diese nomadische Teppichkultur in ihrem, in ihrer Essenz ist, hat eben nicht diesen ganzen, also was du vorhin auch beschrieben hast, diese vielen Schnörkel und dieses kleinteilige, florale Dekor, sondern es ist eher sehr puristisch. Es ist sehr puristisch, sehr modern.
Mhm. Hat es damit zu tun, weil das eben unterschiedliche Lebensformen sind, also
natürlich
Nomaden,
auch
die
damit
auch einfach leben müssen, wenn man
aber
so
will, auch, also klar, in dieser Einfachheit ist natürlich eine große Variation oder eine große, also es gibt natürlich unglaublich viele Interpretationen eines Motivs. Also es sind ja bestimmte Motive, die von Generation zu Generation weitergegeben werden und dann immer wieder auch neu interpretiert in neuen, also in neuen Variationen, in neuen Farbkombinationen. Also Farbsymbolik spielt eine wichtige Rolle auch. Also es sind aber klar gibt es Zusammenhänge mit der Lebensweise und auch in so welchem Kontext sie produziert werden. Sie wohnen ja für ihren eigenen Gebrauch, aber trotzdem in einer unglaublichen Raffinesse. Und es gibt hochkomplexe Textilien, also obwohl sie eben nomadischen Ursprungs sind oder gerade weil sie nomadischen Ursprungs sind. Also diese Stücke sind ja richtige Talismane und beschützen eine Familie. Also da schwingt einfach so viel mit. Deswegen gibt es ja diese Motive, die da einfach einen besonderen Stellenwert haben, um sowohl Schönheit als auch Schutz zu verleihen. Und aber das muss man einfach auch sehen. Also man muss diese Arbeiten sehen. Es ist schwierig, darüber so zu sprechen.
Geht alle in die Ausstellung, wenn ihr in Berlin seid. Wie lange?
Die geht noch bis März. Also,
okay, ist noch ein bisschen Zeit.
Ja, wir wollen wir haben ja auch ein antikes Nomadenzelt installiert und wir planen so eine Listening Session. Es wird so ein DJ-Pult aufgebaut im Zelt und dann werden wir überall alte Teppiche auslegen und dann werde ich vielleicht ein paar Gedichte rezitieren. Also es ist ja auch Nowruz und dann machen wir so eine Poetry/ DJ-Session.
Ist das persische Neujahrsfest?
Persische Neujahrsfest.
Wann genau ist das?
21. März, also mit Frühlingsbeginn.
Ist das immer dasselbe Datum? Ich weiß nicht,
ja, 20. oder 21. Manchmal ändert sich das, aber es ist eher, genau, also Frühlingsbeginn ist persisches Neujahr. Ja. Und ja.
Und das wird ja dann ordentlich gefeiert.
Das wird ordentlich gefeiert, ja.
Was gibt es dann bei dir so?
Wir haben immer diesen traditionell Haftzin, nennt sich das, also 7S, dann hast du so ein traditionelles Gedeck mit diesen, mit unterschiedlichen Zutaten oder Elementen, die einen symbolischen Charakter haben natürlich, aber es wird viel gekocht, du hast viel Süßigkeiten, Gebäck, es gibt traditionell viel Fischgerichte mit Kräuterreis. Es gibt Geschenke, es wird viel gelesen, also es werden viele Gedichte rezitiert oder vorgetragen, Musik, also es ist auf jeden Fall wie Weihnachten und Neujahr und Ostern zusammen.
Weil wir gerade, du jetzt perfekt die Überleitung zum Essen gemacht hast, da können wir vielleicht, oder würde ich jetzt vielleicht kurz anschließen. Zuallererst mal, was ist denn dein iranisches Lieblingsgericht,
wenn du eins hast? Mein iranisches Lieblingsgericht ist Fesenjan, also Granatapfel-Walnuss-Soße mit Hähnchen oder Pute wahlweise und eben persischem Reis. Also ich finde, das ist ein Gericht, es ist so einzigartig. Ich habe noch nie was, was Ähnliches gegessen.
Dann läuft einem schon mal das Wasser.
Ja, es ist super lecker. Fall.
Das ist sowieso mal das Tolle an diesem Podcast, dass mir dann danach, weil ich dann immer viel über Essen eigentlich rede.
Ja.
Boah, ey, ich will das jetzt auch. Und ich weiß auch, Nathalie hat damals auch die hat ja in der Corona-Zeit, das fand ich so süß, angefangen zu kochen. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und dann immer gezeigt, wie sie
cool.
das macht. Das
total.
Das fand ich ganz drollig. Und letztens hatte ich Berberitzen zu Hause und ich hatte keine Ahnung mehr, was ich mit denen machen soll. Da habe ich sie auch gefragt, ey, du weißt doch, du benutzt sie doch ständig. Was mache ich jetzt damit?
Ja.
Und die muss ich jetzt noch verwenden. Dann
ja, ich liebe, also es gibt ja diesen tollen Juwelenreis, eben auch mit Berberitzen unter anderem. Also du hast du hast sozusagen diese Nusskomponenten, Pistazie, Mandeln, aber Orangenschalen auch, Berberitzen und angeröstete Zwiebeln und das kann man so schön drapieren auf dem Reis und dann sieht das wirklich so aus wie in so ein Mosaik. Und das isst man dann oft mit Hühnerschenkeln. Und ja, ich habe nämlich so eine Persian Dinner Party mal gemacht.
Ja,
Auch zu, also Covid-Zeit. Ich habe tatsächlich auch in dieser Zeit erst richtig angefangen zu kochen. und ja, also persisches Essen ist echt das Beste.
Ja, wir haben zwar jetzt auch über die etwas puristischeren Teppiche geredet, Nomadinnen, aber ich finde auch das Essen schon sehr blumig und sehr
schon.
Also viel, da ist ja viel, viele Gerüche, Dufte, Gewürze, und so auch eine Mischung aus so vielen Einflüssen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, schon. Also es gibt natürlich sehr viele Eintöpfe und klar, der persische Reis ist natürlich so weltbekannt. Aber was ich auch in der persischen in der Küche liebe, es gibt einfach sehr einfache Gerichte auch. Also wirklich so, einfach sehr, sehr einfach, aber sehr nahrhaft und ja, irgendwie ist so humbling, wenn man die irgendwie zubereitet oder die irgendwie, ja, die man isst. Und überhaupt das Schönste an der persischen Küche ist, das eben zu teilen und ja.
Ach, schön.
Ja.
Deswegen, weil du jetzt, davon muss ich auch gleich nochmal ein Foto machen, weil es so schön aussieht, dieses...
Da musst du unbedingt auch vorne, was von probieren.
Genau,
das ist Baklava.
Das ist Baklava.
Das ist persisches Baklava. Genau, mit Ingwer. Das hat meine Mutter zubereitet. Also das ist mit Butter, Mehl, diesen Ingwerstücken und Zucker. Also es ist sehr schmackhaft und gesund. Also der Ingwer macht es gesund.
Der Ingwer ist gesund, genau. Ja, das sieht auf jeden Fall toll aus. Das muss ich gleich nochmal fotografieren.
Ja, und das ist auf diesem, auf einem alten Geschirr von meiner Urgroßmutter. Das hat mir meine Großmutter das letzte Mal, als ich im Iran war, mitgegeben. Also ich habe irgendwie so
sehr viel aus der Familie sozusagen.
Ja, total. Und also ich finde es so schön, also mit diesen, weißt du, im Iran werden ganz oft dieses alte Porzellan wird immer so in die Vitrine gestellt und man hat das, also man berührt das nicht. So. Aber ich finde es total wichtig, eigentlich dieses alte Geschirr, das 100, 150 Jahre alt ist. Also weißt du, da haben wir eine Schale mit Pistazien und hier haben wir das Baklava, also damit wirklich so zu leben und das so zu teilen. Ich finde es einfach schön, ich liebe altes Geschirr. Und ja, man muss ein bisschen aufpassen, aber es
natürlich
ist einfach
schön. Ja, das sieht, also ist auf jeden Fall auch, ja, ich meine, gerade weil du es ja benutzt, finde ich, wertschätzt man das ja.
Ja, so, genau.
Oder?
Genau, also so, man lebt eben mit diesen Objekten. Das ist ja genauso wie mit der Kunst. Ne?
Ja.
Also ja, und es geht darum, das zu teilen und ja.
Ach, schön. Vielleicht als letzte Frage so, weil wir können natürlich, wie das immer so klassischerweise ist, stundenlang noch weiterreden und stundenlang auch über den Iran. Ich finde das immer noch ein sehr spannendes Land.
Ja.
Auch nachdem ich jetzt da war, mal, auch wenn es jetzt viel lange her ist, aber weil man ja gerne, also viele ja auch ein diffuses Bild über dieses Land haben. Und ich finde, alles, was man so mitnehmen kann, auch jetzt vielleicht über das Gespräch, finde ich, glaube ich, wichtig, um sich
ein Bild zu machen. Ich plane ja auch eine große Iran-Reise. Also nächstes oder übernächstes Jahr will ich so eine große Kulturreise kuratieren und Leute einladen. Ich würde dann selbst auch mit auf die Reise gehen und dann würden wir genau das Land bereisen, so 2 Wochen.
Ja,
so eine klassische Tour, aber ich habe das schon mal vor 3 Jahren gemacht. Ich finde es aber ganz wichtig, die Leute dann irgendwie selbst auch dann mitzunehmen und dann die Tour zu machen und dann ist man in kleinen Boutique-Hotels untergebracht, hat seinen eigenen Guide, mit seinen eigenen Bus und klar, mit Schwerpunkt Kunst, dann kann man irgendwie Sammlungen, also private Sammlungen dann irgendwie besuchen und auch so generationsübergreifend. Aber ja, kann ich dir ja nochmal Bescheid geben.
Oh ja, bitte, unbedingt. Ja. Und auch gerne, das kann man dann hier auch weitertragen, beziehungsweise dir sowieso folgen auf Instagram und Homepage. Und wer in Berlin ist, sich mal deine Galerie anzuschauen sowieso.
Gerne.
Vielleicht, genau, wenn du hier in Berlin bist, gerade du warst jetzt 3 Jahre nicht da, was vermisst du einfach unheimlich?
Die Wärme und die Wärme meiner Familie vor Ort und einfach dieses Gemütliche, einfach mit der Familie stundenlang in der Küche zu sitzen und gemeinsam einfach Zeit zu verbringen und persische Musik zu hören und die persische Sprache Tag für Tag zu hören. Ich vermisse das am meisten wahrscheinlich,
Na dann hoffen wir mal, dass das sich bald ändert. Nicht erst spätestens mit deiner Kulturreise, Kunstkulturreise, aber hoffe vielleicht.
Ich auch.
Ja, schön. Vielen, vielen Dank, Anahita,
für
das, was du uns über den Iran beibringen konntest, über die iranische Kunst. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt oder mitgenommen aus diesem Thema von ihr, also von dieser spannenden Person. Und ich kann nur kurz nochmal hinweisen, dass diesen Podcast gibt es bei iTunes, Spotify, Google Podcasts und eben überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert auch gern unseren Instagram-Kanal, weil ich dort alle neuen Gäste vorstelle, beziehungsweise wer dann kommt. Und natürlich die Infos zum Zenit-Magazin und Veranstaltungen rund um den spannenden Nahen und Mittleren Osten. Wobei das ja, um es jetzt einmal abzuschließen, wobei das ja auch immer, das fällt mir nur ein, dieses Klischee, oder ich weiß nicht, wie oft ist dir passiert, dass Leute dachten, dass der Iran arabisch ist?
Klar, es passiert immer wieder, ständig. Aber ich glaube mittlerweile vielleicht weniger. Sonst gibt es Ärger.
Genau. Das weiß ich, man wird dann echt gelüncht im Zweifel. Aber das ist schon ein großer Unterschied.
Das ist ein großer Unterschied, klar. Also in Deutschland, also in Europa würden ja auch die Franzosen nicht für Deutsche gehalten und andersrum. Nee. Ja,
aber die Schrift sieht natürlich ein bisschen ähnlich aus.
Ja.
Wenn du es dann so pauschal. Aber gut. Also Iran ist nicht arabisch. Punkt. So haben wir das jetzt auch nochmal. Also vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und viel Erfolg. Alles Gute.
Ciao.